dass es erwachsene Leute und vor allem auch erwachsene Leute im Bildungssystem gibt, die sich für sie interessieren und die an sie glauben und die der Meinung sind, du bist gut, so wie du bist und du bist jemand, der Dinge kann. Lass uns zusammen rausfinden, was du richtig gut kannst und das nimmt dir niemand weg.
Experience, der Podcast von Uniport, dem Karriereservice der Universität Wien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Experience Podcast. Mein Name ist Joyce und heute darf ich mit Nadja von Teach for Austria sprechen. Nadja hat als Fellow im Kindergarten begonnen und arbeitet jetzt als Recruitment Managerin bei Teach for Austria. Seit 2012 wählt Teach for Austria jedes Jahr aufs Neue einen Jahrgang qualifizierter Hochschulabsolventinnen aus, die sich während eines zweijährigen Social Leadership Programms als Pädagoginnen und Pädagogen der Herausforderung stellen, im Kindergarten, der Volksschule oder im Mittelschulalltag auf Augenhöhe einen Ausgleich zu schaffen. Hallo und herzlich willkommen, Nadja.
Hallo, danke schön, schön, dass ich da bin.
Ja, freut mich sehr. Wir hatten ja vor einigen Monaten die Magdalena bei uns im Podcast und sie arbeitet ja auch bei Teach for Austria. Sie war in der Schule damals tätig und hat damals auch erwähnt, dass es eben auch den Bereich Kindergarten gibt. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute sozusagen auch auf diesen Bereich nochmal mehr eingehen. Vielleicht willst du eher mal bei den Basics anfangen. Wie ist denn deine derzeitige Jobbezeichnung und was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, meine derzeitige Jobbezeichnung ist ein bisschen sperrig, nämlich ist die Talent Acquisition und Partner Engagement Managerin. Das heißt im Prinzip nur, dass ich bei Teach for Austria im Recruitment Team bin und die BewerberInnen fürs Fellow-Programm begleite. Und begonnen habe ich 2020 als Fellow im Kindergarten und habe das Fellow-Programm durchlaufen, genau.
Und was beinhaltet so ein Fellow-Programm oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt damit noch keine Berührungspunkte hatte?
Das Fellow-Programm ist ein zweijähriges Programm. Es ist eine vollbezahlte Stelle. Also ich habe Vollzeit im Kindergarten gearbeitet und zusätzlich gibt es aber von Teach for Austria ein Begleitprogramm und wir nennen das Social Leadership-Programm. Das heißt, da geht es einfach darum, dass man gut begleitet wird und so ein bisschen die Grundlagen von so Leadership-Modellen und einfach so Ideen von Social Leadership, von sozialen Führungspositionen theoretisch ein bisschen mitbekommt und dann auch gleich im Job anwenden kann. Es gibt eine ganz intensive Vorbereitungszeit im Sommer davor und dann startet das Fellow-Programm immer mit dem Schul- und Kindergartenjahr im September. Es gibt begleitend Workshops, es gibt begleitend ein ganz tolles Coaching. Also es gibt für jeden Fellow eine Trainerin oder einen Trainer, der hospitieren kommt, mit ihnen das nachbespricht, schaut, wie es läuft in der Schule, im Kindergarten und dann eben aber auch so eigene Themen von den Fellows bespricht, was sie gerade bearbeiten möchten, wo sie sich gerade weiterentwickeln möchten. Und gehen Ende des zweiten Jahres dann auch vermehrt so Zukunftsperspektive, wo soll es nach dem Fellow-Programm hingehen.
Bei Teach for Austria ist es ja so, dass Hochschulabsolventinnen unterschiedlicher Studienrichtungen sich bei euch bewerben können. Jetzt würde mich interessieren, was hast du denn studiert?
Ich habe Humanmedizin studiert, also ganz normales Medizinstudium, 6 Jahre. Und dann habe ich 1,5 Jahre im Krankenhaus auf der Kinder- und Jugendheilkunde gearbeitet.
Wie kam dann für dich diese Entscheidung, ich bewerbe mich jetzt bei Teach for Austria als Fellow? Was waren da so die Schritte oder deine Gedanken in dem Prozess?
Ja, voll spannend. Ich kann das gar nicht so ganz genau festmachen an einem Punkt. Was ich sagen kann, ist, dass man im Gesundheitssystem, im Krankenhaus irgendwie voll schnell, und das hat mich so überrascht und auch betroffen gemacht, voll schnell mit Familien zu tun hat, wo man riesengroße Bildungsunterschiede merkt. Also man merkt sofort irgendwie in der Arbeit mit den Kids und mit den Eltern auch, ob da eine Gesundheitsbildung vorhanden ist. Und das ist ja oft auch gar nicht eine Wahl, die sie haben. So, ich bilde mich jetzt gesundheitlich fort und ich weiß das jetzt, sondern das ist halt, hat halt mit dem sozialen Status total viel zu tun und bei den Kindern natürlich auch eben dann, was sie von zu Hause mitbekommen können. Und Kinder verhalten sich ganz unterschiedlich im Gesundheitssystem, je nachdem, wie viel Bildung in der Familie da ist, wie sehr sie das bearbeiten können, aufarbeiten können mit ihren Eltern, wie viel ihnen zu Hause erklärt wird auch, wie gut sich die Eltern selber auskennen oder informieren können. Und da habe ich dann oft gemerkt, dass ich als Ärztin im Krankenhaus die Kinder immer nur so kurz gesehen habe, dass ich diese Themen dann wahrgenommen habe und gar nicht so nachverfolgen konnte. Und das hat mich dann irgendwann gestört. Ich wollte dann irgendwann schon gerne mit Kindern arbeiten und auch wirklich dann schauen, wie kann ich diese Kinder eigentlich dabei unterstützen, dass sie später, wenn sie vielleicht dann als Erwachsene mal ins Krankenhaus müssen oder zu Ärzten müssen wir ja alle mal, sich gut mit ihren Patientenrechten auskennen, sich gut mit ihrem Körper auskennen, irgendwie gut wissen, was ist mit mir vielleicht gerade nicht so gut, körperlich, gesundheitlich, wo suche ich mir Hilfe. Das war so ein bisschen das Ausschlaggebende und Teach for Austria war mir vorher schon mal untergekommen, weil ich auch einfach Lehrkräfte im Freundeskreis habe und da ist es schon eher auch bekannt gewesen und dann war das zu einer guten Zeit, dass ich da wieder drauf gestoßen bin, wo ich auch gerade dachte, ich möchte mich jetzt mal beruflich und persönlich auch einfach ein bisschen weiterentwickeln und eine neue Perspektive finden.
Du hast ja jetzt das Thema Gesundheitsbildung bei Kindern angesprochen. Wenn wir jetzt also den Transfer in den Kindergarten machen, konntest du das jetzt dann auch in den Alltag im Kindergarten mit einbringen? Und wenn ja, wie?
Ja, also vielleicht weniger so fachlich, was man sich jetzt vorstellen würde. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, das habe ich im Studium gelernt und das lege ich auf den Kindergarten um. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Kindern im jungen Alter, nämlich genau zwischen 3 und 6, ist dieses Bewusstsein, das ist mein Körper und so fühlt der sich an. Und so kann ich auch spüren, so kann ich auch wissen, wie der sich anfühlt. Das ist ja, also es fängt ja schon vor 3 an, auch mit der Sauberkeitserziehung. Wenn die Kinder dann merken, aha, ich brauche vielleicht keine Windel mehr und manchmal geht dann trotzdem irgendwie noch was daneben. Wie fühlt sich das an? Was kann ich damit machen? Dann auch so Körpergrenzen wahrnehmen. Was fühlt sich für mich gut an? Was fühlt sich für mich nicht so gut an? Wie kann ich das auch an andere kommunizieren? Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Kompetenz. Und das ist auch so die Grundlage von Gesundheitskompetenz, finde ich, dass man irgendwie erstmal checkt, wie ist so mein Normalzustand und wie fühlt es sich an, wenn ich müde bin, wenn mir was wehtut, wenn ich wütend bin, wenn mich jemand haut, wenn mir jemand was Gutes tut, wenn ich satt bin, wie auch immer. Das hat ganz, ganz viel miteinander zu tun und das ist voll wichtig, mit den Kindern zu bearbeiten. Und das war auch immer ein großes Thema von mir, so Körperautonomie, Körpergrenzen erkennen, so sensorische Bildung und Wahrnehmung.
Warum denkst du, dass Elementarpädagogik so ein wichtiges Thema ist oder ein wichtiger Bereich?
Das Alter zwischen 2 und 6 ist eine unglaublich prägende Phase im Leben. Und zwar auch ganz physiologisch. Jetzt kommt wieder die Ärztin durch. Kinder haben wesentlich mehr Hirnzellen, Neuronen und so Synapsen, als sie später brauchen. Das ist, bildet der Körper erstmal nach der Geburt im Überschuss. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum die Kinder dann klassischerweise mit 2 auch so ein bisschen terrible sind, wie man immer sagt, dass sie einfach so viele Eindrücke auf sie einprasseln und sie die alle irgendwie gar nicht verarbeiten können, weil sie so viele Synapsen und so viel bei ihnen sich im Hirn tut. Und da dann diese Verbindungen zu nutzen, das ist die Grundlage dafür, dass sie bestehen bleiben. Der Körper muss dann ausselektieren und sagt dann im Prinzip, okay, diese Synapsen werden benutzt und die bilde ich dann weiter aus und die werden stärker und diese Synapsen werden nicht so benutzt und ich muss meine Energie haushalten und die bilde ich dann eben zurück. Das heißt, im Umkehrschluss, je mehr wir die Kinder eigentlich fördern in diesem Alter und je mehr unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Eindrücke, unterschiedliche Förderungen und auch unterschiedliche Bezugspersonen sie eigentlich haben, desto mehr haben sie die Möglichkeit, ganz viele Synapsen zu stärken und weiter auszubilden und so eine ganz gute Vernetzung eigentlich für später dann beizubehalten. Und das ist eigentlich der Grund, warum Elementarbildung so super wichtig ist und warum der Kindergarten auch nicht nur eine Betreuungseinrichtung ist, sondern auch ganz, ganz wichtigen Stellenwert als Bildungseinrichtung hat. Und da dann schon Grundlagen auch zu legen und den Kindern dann auch diese Freude am Lernen ganz stark mitzugeben, die haben sie in dem Alter noch ganz von Natur aus. Und manchmal passiert es dann, wenn die so unterdrückt wird und irgendwie sie niemanden haben, der sagt, hey, das ist super cool, dass du das lernen möchtest, dass das dann so irgendwann in der Volksschule abflacht und sie dann sagen, ja gut, dann habe ich halt auch keinen Bock mehr. Aber so in diesem Alter, wenn man sie dabei unterstützt und ihnen sagt, hey, das ist super cool, dass du das jetzt lernen willst, lass uns das zusammen mal rausfinden, das ist total nachhaltig. Und das ist auch so eine super gute Zeit, wo man so den Grundstein für Bildungsfairness auch legen kann, weil da ist der Rückstand in Anführungszeichen noch nicht so groß. Und da können die Kids auch noch die Tools an die Hand bekommen, später dann vielleicht selber dann zu wissen, okay, ich eigne mir das jetzt an. Ich weiß, wie es geht, weil ich weiß, dass ich das kann.
Sehr schön. Du hast jetzt auf alle Fälle schon einige Punkte angesprochen, wo du auch so einen direkten Einfluss oder Impact hast, auch auf das Leben der Kinder, diese Freude am Lernen, was du angesprochen hast, das finde ich ist voll das wichtige Thema, weil wenn man das einmal verloren hat, dann wird es schwierig. Und ja, ich war auch in einer Montessori-Volksschule und kann das sehr gut nachvollziehen, dass diese Freude am Lernen ist mir bis heute geblieben und ich kann das auch beobachten bei vielen, die haben das halt irgendwann im Schulsystem verloren und das ist eigentlich total schade ist. Wie würdest du aber, wenn du das jetzt nochmal so einordnest, diesen Impact, den du auf die Kinder hast oder eben auf ihr Leben, wie würdest du den so beschreiben?
Ich fand es persönlich immer ein bisschen schwer zu sagen, weil die Kinder sich sowieso so krass entwickeln in diesem Kindergartenalter und man dann so manchmal dasteht und denkt, naja, cool, dass er das jetzt kann, aber was habe ich da jetzt zu beigetragen? Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die man machen kann und die einen großen Impact hat, ist, den Kindern zu zeigen, dass es erwachsene Leute und vor allem auch erwachsene Leute im Bildungssystem gibt, die sich für sie interessieren und die an sie glauben und die der Meinung sind, du bist gut so, wie du bist und du bist jemand, der Dinge kann. Lass uns zusammen rausfinden, was du richtig gut kannst und das nimmt dir niemand weg. Weil ich habe das Gefühl, oder ich habe nicht nur das Gefühl, ich weiß es auch, dass gerade Kinder, die in irgendeiner Weise Benachteiligung erfahren, diese Benachteiligung eben auch dadurch erfahren, dass sie oft gesagt bekommen, du kannst das nicht, das passt noch nicht so, du bist total hinter allen anderen, streng dich mehr an, du wirst es nie so gut schaffen wie alle anderen, du hast Beispiel, andere Erstsprache als Deutsch wäre, ja, das lern mal Deutsch, ohne das Bewusstsein, dass das Kind vielleicht schon eine ganz andere Sprache fließend spricht. Und da schon ganz früh jemand zu sein, der von einer öffentlichen Einrichtung aus, also im Bildungssystem, dem Kind sagt, nein, nein, du kannst das schon und du bist voll gut und das ist voll super, was du mitbringst und das sind deine Ressourcen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da habe ich immer ein bisschen die Hoffnung, dass ich dazu beitragen konnte, dass weniger Kinder am Ende der Volksschule total frustriert sind, weil sie eben nicht nur gesagt bekommen haben, das kannst du nicht, sondern auch gesagt bekommen haben, das kannst du.
Wie können wir uns jetzt so einen deiner ehemaligen typischen Arbeitstage im Kindergarten vorstellen?
Den gibt es eigentlich nicht. Also es gibt schon so konstante Punkte im Tag, würde ich sagen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, je heterogener und je in Anführungszeichen schwieriger die Gruppe ist, also je mehr Konflikte sich aus der Gruppendynamik ergeben, desto wichtiger ist es, dass eine Struktur im Tag da ist. Und üblicherweise kommen die Kinder morgens zwischen 8 und 9 an. Es gibt einmal Frühstück, das ist ein bisschen auch je nach Haus und Träger, manchmal ist es so, dass, oder oft ist es so, dass es ein gleitendes Frühstück ist. Also es ist einfach Frühstück da. Jedes Kind kann sich das nehmen, kann sich hinsetzen und kann dann abräumen, wenn es fertig ist. Und dann gibt es klassischerweise so eine Konzentrationsphase am Vormittag, beziehungsweise oft so ein bisschen ein Wechsel zwischen Momenten, wo ich Angebote setze, die eher so Konzentration erfordern, vielleicht mal irgendwie ein Lernspiel mit den älteren Kindern spiele oder ein neues Baumaterial anbiete oder irgendein neues Lied einführe zum Beispiel. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass es ganz viel Freispielphasen gibt, weil Kinder sehr gut darin sind, sich das selber zu suchen, was sie gerade machen und lernen wollen. Und das ist total wichtig, das auch einfach laufen zu lassen und auch einfach mal Konflikte laufen zu lassen. Natürlich nicht, bis sich die Kinder prügeln, dann ist man schon in der Situation, dass man auch eingreifen muss. Aber auch mal den Kindern Sachen zuzutrauen, auch mal zuzutrauen, der kann da jetzt alleine draufklettern. Ich habe es im Blick, aber der kann das jetzt. Die können sich jetzt alleine ausmachen, wer die Puppe als nächstes bekommt. Die Kinder einfach interagieren lassen in einer vorbereiteten Umgebung. Und dann gibt es üblicherweise irgendwann Mittagessen. Dann war es mir immer ganz wichtig, dass es nach dem Mittagessen so ein bisschen die Gelegenheit zur Ruhe gibt, weil manche Kinder brauchen das vielleicht wirklich nicht. Ich glaube aber, das sind relativ wenige. Und ich glaube, die meisten Kinder profitieren sehr davon, wenn sie mal am Tag auch Ruhephasen haben. Und das heißt nicht, dass die Ruhephase für alle gleich aussieht und alle dann irgendwo rumsitzen oder rumliegen oder am Tisch sitzen und ein Buch anschauen oder so. Es kann auch sein, dass für ein Kind die Ruhephase anders aussieht. Aber da so ein bisschen runterkommen und wirklich so ein bisschen die Eindrücke vom Vormittag verarbeiten. Die Kinder, die schlafen möchten, die dürfen immer schlafen. Und dann gibt's am Nachmittag nochmal, so wie am Vormittag, auch eine Phase, wo die Kinder ganz viel frei spielen, wo man vielleicht raus in den Garten geht, wenn der Kindergarten einen hat. Und oft ist dann die Abholzeit ziemlich ausgedehnt. Gibt Kinder, die schon ein bisschen früher abgeholt werden, irgendwie so zwischen 2 und 3. Gibt Kinder, die vielleicht bis 17, 18 Uhr im Kindergarten sind. Genau, das wäre so ein bisschen die grobe Struktur eines Kindergartentages und was dann wirklich im Einzelnen passiert, das ist so unglaublich unterschiedlich an jedem Tag.
Das kann ich mir vorstellen, dass dann kein Tag wie der andere ist, wie man so schön sagt. Wenn du jetzt an das Fellowship-Programm zurückdenkst, was kannst du so persönlich für dich mitnehmen aus diesen 2 Jahren?
Ich habe mich total gut selbst kennengelernt. Ich habe ganz viel dadurch, dass man ständig reflektiert im Fellow-Programm und wir scherzen darüber. Das ist so ein bisschen manchmal ein geflügeltes Wort, aber das ist so eine coole Ressource, die ich als erwachsene Person für mich entdeckt habe. Einfach auf eine Situation, die mich vielleicht gerade vor 10 Minuten super doll geärgert hat, zurückzuschauen und wirklich mal zu reflektieren, warum hat mich das jetzt so geärgert und was könnte ich jetzt dagegen tun, dass mich das beim nächsten Mal eben nicht mehr so ärgert. Ich habe total viel gelernt darüber, wie ich eigentlich arbeite und wie meine Arbeitsumgebung sein muss, damit sie für mich gut ist und damit ich auch wirklich produktiv sein kann und es mir gut geht. Ganz viel über so Vorlieben und Abneigungen im Arbeitskontext gelernt. Ja, und ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt. Ich habe ein ganz tolles Netzwerk bekommen im Prinzip an diesem ersten Tag, wenn man auf die Sommerakademie fährt, also unsere Ausbildungsphase im Sommer, dann steht man da mit so 60 anderen Leuten, die man noch nie gesehen hat. Und das ist eine sehr coole Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung, der Verbindung irgendwie. Alle ziehen irgendwie am gleichen Strang. Und das ist bestehen geblieben. Und da weiß ich jetzt auch, die Person, die mit mir im Fellow-Jahrgang war, die könnte ich jetzt auch morgen anrufen und sie fragen, ob sie mir bei irgendwas helfen kann. Und die würde niemals sagen, hey, warum rufst du mich an? Vielleicht keine Zeit oder keine Ressourcen oder was auch immer, aber das ist einfach so ein Netzwerk, was bestehen bleibt. Und das ist, erstreckt sich, glaube ich, über den eigenen Fellow-Jahrgang hinaus. Und das ist auch das, was bei Teach for Austria das eins der Ziele ist und was auch so toll ist, finde ich, dass man halt in diesem Bildungssystem, das manchmal echt schwierig zu navigieren ist, nicht alleine ist.
Mich würde jetzt noch interessieren, welche Wege gibt es denn nach einem erfolgreich absolvierten Fellowship-Programm?
Also mein Weg war ja dann tatsächlich ins Teach for Austria Kernteam zurück. Das hat einfach gerade irgendwie zeitlich mit einer offenen Stelle im Kernteam gepasst, ist aber natürlich immer ein bisschen auch Timing und Glückssache. Und ich glaube, so vielfältig wie die Fellows ins Fellow-Programm reinkommen, gehen sie auch wieder raus. Viele bleiben noch ein bisschen länger in der Schule oder im Kindergarten, einfach weil 2 Jahre eine relativ kurze Zeit sind, wenn man mit Kindern arbeitet und besonders in der Schule, wenn man jetzt zum Beispiel eine erste Klasse bekommt, wenn man im ersten Fellow-Jahr ist, dann ist es recht häufig, dass die Fellows sagen, die möchte ich gerne noch bis zum nächsten Bildungsübertritt begleiten. Und im Kindergarten ist das manchmal auch so, dass man sagt, okay, das Kind habe ich jetzt kennengelernt, da war es 3 und ich würde den jetzt gerne noch begleiten, bis er dann in die Volksschule kommt. Dann ist eigentlich allen Fellows beziehungsweise dann Alumni gemein, dass sie so Botschafterinnen für Bildungsfairness bleiben. Wo auch immer. Das ist wirklich extrem individuell. Es gibt Fellows, die ganz bewusst auch vielleicht schon vor dem Fellow-Programm sagen, sie nehmen das jetzt mal als Perspektivwechsel mit, weil sie dann später wieder in ihren ursprünglichen Job zurückkehren wollen mit einer neuen Perspektive. Wir haben Fellows gehabt, die nach dem Programm eigene Initiativen, eigene Vereine, eigene Unternehmen gegründet haben im Bildungsbereich. Wir haben Fellows, die in die Politik gegangen sind. Wir haben Fellows, die längerfristig im Bildungssystem bleiben und einen Quereinstieg machen, sowohl in der Schule als auch im Kindergarten. Das ist echt schön, dass das dann auch so vielfältig ist. Man wird da ein bisschen auch an der Hand genommen von Teach for Austria und es gibt schöne Angebote. Es gibt ein Mentoring-Programm, wo man dann wirklich jemanden kennenlernt, der schon seit längerem in seinem Beruf ist, was vielleicht ein Marketingberuf ist oder irgendeine Managementstelle. Es gibt immer wieder auch die Möglichkeit, die Führungspositionen von unseren Partnerunternehmen kennenzulernen. Das ist, glaube ich, auch für einige Fellows ganz cool. Und dann gibt es natürlich eben die Community und was auch immer man sich nach dem Fellow-Programm irgendwie einfallen lässt. Die Wahrscheinlichkeit, dass von den fast 600 Alumni, die wir mittlerweile haben, irgendjemand in der Vergangenheit oder in der Gegenwart was damit gemacht hat oder in diesem Bereich irgendwie Erfahrung hat, ist relativ groß.
Gibt es bei euch auch ein offizielles Alumni-Netzwerk?
Ja, wir haben einerseits einen Alumni-Club und wir haben andererseits bei uns im Staff eine Community-Managerin und diese beiden Instanzen arbeiten durchaus auch zusammen. Und gerade unsere Community-Managerin ist da ziemlich gut drin. Also sie bietet das auch an, soweit ich weiß, unseren Alumni, dass sie sich mal beraten lassen von ihr. Und sie ist da ziemlich gut drin, so Leute zu connecten und irgendwie zu wissen, ja, ich schau mal und dann frag doch mal den irgendwie. Wir haben auch in der Community eine Plattform, wo man sich vernetzen kann. Also die Schwelle ist relativ niedrig tatsächlich. Da findet man dann schon ganz gut jemanden, den man auch sucht.
Wenn ich mich jetzt als Absolventin oder Absolvent oder Studentin, Student für ein Fellowship im Kindergarten oder in der Schule interessiere, aber erst einerseits noch nicht weiß, ist Kindergarten oder Schule für mich passend, beziehungsweise ist das Programm allgemein für mich passend? Hast du da irgendwelche Tipps, die du mit an die Hand geben kannst?
Ja, ich beantworte die zweite Frage zuerst, ob das Programm passend ist. Einfach mal ausprobieren. Meiner Meinung nach haben wir einen sehr guten mehrstufigen Auswahlprozess und in dem finden wir sehr gut heraus, gegenseitig, ob Fellow oder ob BewerberInnen und Programm zusammenpassen. Und das ist so ein beidseitiges Expectation Setting und das funktioniert dadurch sehr gut oder ich sehe dadurch, dass es recht gut funktioniert, dass wir im Fellow-Programm eine niedrige Dropout-Quote haben. Das ist so, dass es ja ein internationales Netzwerk gibt von mehreren Teach-For-Organisationen. Also es gibt über 60 Länder, die so eine vergleichbare Organisation haben. Und die Herangehensweisen sind ein bisschen anders und manche anderen Länder lassen vielleicht die Fellows erstmal in so ein Probe-Fellowship starten und schauen dann nochmal, ob es wirklich passt. Und bei uns passiert das aber alles vor Schul- oder Kindergartenstart. Also an dem Tag, an dem man dann wirklich in der Schule oder im Kindergarten startet, können wir mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit sagen, das passt. Und mit einer recht geringen Wahrscheinlichkeit kommen wir dann in den nächsten 2 Jahren drauf, dass es doch nicht passt. Also da haben wir eine ziemlich geringe Quote, wo wir irgendwie nicht drauf kommen vorher. Und jetzt auch das, was ich beobachtet habe in der Recruitment-Saison, in diesem Bewerbungsprozess, wo man auch begleitet wird von einer Recruiterin oder einem Recruiter, da findet man das gut raus. Und zu der anderen Frage, ob Kindergarten oder Schule, das passiert auch oft, dass Fellows oder BewerberInnen sich noch nicht ganz sicher sind. Und das ist auch einer der schönsten Teile meines Jobs, finde ich, dass ich die BewerberInnen da so ein bisschen beraten und eigentlich an der Hand nehmen darf und mit ihnen gemeinsam rausfinden kann, was vielleicht besser passt. Ich glaube, mein größter Tipp wäre, jede und jeder hat so Vorstellungen, wie es in der Schule aussieht und wie es im Kindergarten aussieht. Und ich glaube, es ist wichtig, sich derer mal bewusst zu werden und sich einfach mal zu überlegen, wie stelle ich mir das vor, als Lehrkraft vor einer Klasse zu stehen oder als Pädagogin in einer Kindergartengruppe zu stehen. Und da mal irgendwie rauszufinden, wie ist mein Bild von diesen beiden Bildungseinrichtungen, Schule und Kindergarten. Und dann im nächsten Schritt einfach mal diese Vorstellung so ein bisschen loszulassen und sich wirklich drauf einzulassen, das nochmal frisch kennenzulernen. Und das ist auch ein Tool oder eine Kompetenz eigentlich, die unsere Fellows im Fellow-Programm immer wieder üben, ist das Beginners-Mindset. Also diese Fähigkeit, eine Sache anzuschauen, von der man eigentlich das Gefühl hat, man hat es jetzt schon gehört und man weiß es eigentlich schon und sich aber nochmal ganz frisch drauf einzulassen, als ob man das noch nie gehört hätte. Und das kann, glaube ich, unglaublich hilfreich sein bei der Wahl für Schule oder Kindergarten im Fellow-Programm beziehungsweise schon in der Bewerbung fürs Fellow-Programm. Einfach mal wirklich drauf einlassen. Wir haben ganz viel Informationsmaterial mittlerweile. Wir haben immer die Möglichkeit, sich da beraten zu lassen. Man kann sich Videos anschauen. Man kann vielleicht schon mal mit Fellows reden, die gerade im Programm sind oder mit Alumni, die das Programm schon abgeschlossen haben und sich das irgendwie nochmal ein bisschen auch erklären zu lassen, was ist jetzt gerade der Job von diesem Fellow im Kindergarten, was ist der Job von diesem Fellow in der Schule und ultimativ so ein bisschen die eigenen Beliefs zu hinterfragen. Ich höre oft so Sätze von BewerberInnen so, ja, ich glaube, ich könnte in dem und dem Track einen größeren Impact haben oder ich glaube, mit dem, was ich mitbringe, bin ich geeigneter für den und den Track und ich würde da jede Bewerberin, jeden Bewerber mal dazu einladen, kurz zu hinterfragen, warum glaube ich das eigentlich? Woher kommt es? Stimmt das wirklich? Und ja, einfach so ein bisschen diese Auswahl von Schule oder Kindergarten und demnächst eben nicht mehr nur Mittelschule, sondern auch Volksschule als Teil des Bewerbungsprozesses zu sehen und sich einfach mal drauf einzulassen.
Vielen Dank für den Tipp. Was würdest du sagen, waren denn bisher so deine Highlights in deiner Tätigkeit?
Jetzt in der Begleitung der Fellows, jetzt kann ich schon Fellows sagen, weil sie sind jetzt alle schon Fellows. Sie sind schon durch den Bewerbungsprozess. Also in der Begleitung der BewerberInnen ist es definitiv immer dann der Moment, wenn ich jemanden einladen darf zu einem Matrikulationsgespräch, also zu diesem abschließenden Gespräch, wenn sie ein Angebot von uns bekommen haben und wir dann gemeinsam die Fellow-Vereinbarung unterschreiben. Und Da reden wir dann ganz oft drüber, wie sich die Fellows das Fellow-Programm vorstellen und wie sie sich vorstellen, wo sie in 2 Jahren stehen, wie so ihre Ideen und ihre Ängste vielleicht und ihre Sorgen, aber auch ihre Erwartungen, ihre freudigen Erwartungen an den Kindergarten oft oder auch die Schule sind. Und das ist immer schön, weil ich dann da sitzen darf und so diese Person anschaue und denke, das ist so cool, dass du im September in den Kindergarten gehst und einen Unterschied bei den Kids machst. Das ist so toll und die werden richtig davon profitieren, dass du dann da bist. Und ja, da erinnere ich mich dann oft auch einfach an Momente aus meiner Fellow-Zeit zurück. Und da gibt es so viele Highlights. Also fast jeden Tag eigentlich hatte ich eine witzige Unterhaltung mit irgendeinem 4-jährigen Kind, wo dieses Kind irgendwas gesagt hat, wo ich dachte, wow, du bist so schlau und so lustig gerade und es ist so cool, auf was für Sachen du kommst. Und ich genieße es total, mich mit dir zu unterhalten. Das waren, glaube ich, so oft meine Highlights im Fellow-Programm, Kindergarten. Einfach so mal mit den Kindern quatschen und mal hören, wie so der Tag läuft, was sie gerade so spielen und was sie mir zu sagen haben. Und da lerne ich oder habe ich viel dazu gelernt. Und jetzt, wenn ich mit BewerberInnen und mit dann frisch gebackenen Fellows rede, lerne ich auch ganz viel dazu. Und das sind 2 schöne Seiten der gleichen Medaille.
Man merkt richtig, wie du strahlst, wenn du darüber sprichst. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute bei uns warst und uns so einen tollen Einblick gegeben hast in diesen anderen Track, eben im Kindergarten von Teach for Austria, ein bisschen hinter die Kulissen blicken konnten, auch über deine Motivation. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Dankeschön. Ja, bis dann.